Also ich habe halt wirklich geglaubt, dass die Tagespresse das Finanzministerium übernommen hat. Aber nein, das ist kein Scherz. Wir wollen Steuerhinterziehung offiziell mit Glücksspiel bekämpfen. Dein Kassenzettel wird zum Lottoschein. Das klingt absurd, ist aber der Plan vom Finanzminister. Willkommen im Casino Österreich. Und damit herzlich willkommen beim Finanzverstehen Podcast, deinem Lieblingspodcast aus Österreich. Ja, heute wieder mit dabei der Matthias. Servus, Mottl.
Grüß dich, Philipp.
Und heute auf der Speisekarte, da haben wir den Weltraum-Jackpot, nämlich warum Googles 900 Millionen Wette auf Elon Musk zum besten Startup-Investment aller Zeiten werden könnte. Dann Staatslotto, warum der Finanzminister Dealer spielt und uns für Kassenzettel belohnen will. Game of Thrones in Hollywood, der 100 Milliarden Poker zwischen Netflix, Paramount und Donald Trump um Warner Brothers. Verbund am Berg, wir schauen hinter das 60 Millionen Loch auf die harten Zahlen, Umsatzgewinn und Total Return. Ja, und damit, Matthias, starten wir mal los mit dem Thema Alphabet SpaceX Jackpot. Wahrscheinlich hast du da noch nicht viel darüber gehört oder gelesen, aber ich habe das jetzt letzte Woche gefunden. Und da müssen wir jetzt einmal drüber reden, weil es könnte das größte Startup-Investment der Weltgeschichte werden, weil SpaceX kennt man mittlerweile schon, das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk. Und Google hat 2015 rund 900 Millionen Dollar in dieses Unternehmen gesteckt. Und damals hat es noch geheißen, SpaceX, Wette auf die Zukunft, die haben noch gar nichts. Da war gar nicht noch unbedingt dieses Thema mit der wiederverwendbaren Rakete so hoch. Aber auch das Thema Funkfrequenzen, also wie sie dann zur Erde nach Hause telefonieren sozusagen. Das hat es noch gar nicht so geben, dass die da überhaupt was machen können. Aber heute wissen wir, dass anscheinend SpaceX für 2026 den Börsengang plant. Und die planen mit einer Bewertung von 1,5 Billionen Dollar. Das wäre der größte Börsengang aller Zeiten sowieso. Wie sie auf diese Zahl kommen, keine Ahnung, weil eigentlich laut diversen Nachrichtenportalen sind die bewertet aktuell mit 200 bis 300 Milliarden. Also das wäre so, ja, mal 6, mal 7, mal 8 in dem Bereich, das wäre schon krass. Aber angenommen, die würden wirklich mit 1,5 Billionen Dollar bewertet werden beim Börsengang, dann wäre das für Google, also für Alphabet, der größte Deal aller Zeiten, weil dann wären ihre Anteile, was sie jetzt aktuell haben, 111 Milliarden Dollar wert. Das müssen wir mal auf der Zunge zergehen lassen. 111 Milliarden für einen Deal. Ja, das wäre komplett Wahnsinn, weil wir reden ja von einer Rendite von über 12.000%. Und das Orge ist ja, Google hat ja investiert über ihren eigenen Venture Capital Arm. Das heißt, das ist so ein Startup Arm, wo sie ganz viele Unternehmen einkaufen, Teile einkaufen und so weiter und so fort, also sehr stark investieren. Und dieser Venture Capital Arm bringt halt für so Exits, also was die für Verkäufe von den Unternehmen, von den Investments, teilweise ein paar hundert Millionen, ein paar Millionen, vielleicht die ein oder andere Milliarde. Aber mittlerweile SpaceX, und da hauptsächlich getrieben von dem Starlink, das gehört ja auch dazu, das ist dieses Online-Internet oder dieses Funk-Internet, kann man sagen, weltweit verfügbar, was ja auch in der Ukraine und in verschiedenen anderen Ländern, wo der Zugang schwierig ist, auch verwendet wird. Da trägt jetzt SpaceX, die Muttergesellschaft sozusagen, schon ein Viertel zum gesamten Nettogewinn von Alphabet im ersten Quartal 2025 bei. Also da reden wir schon von immensen Summen. Und jetzt reden, und das ist wieder ein weiterer Arm von Alphabet. Und wer jetzt eigentlich Alphabet im Depot hat oder ein ETF, da wo Alphabet in den meisten Fällen relativ groß gewichtet drin ist, ist eigentlich heimlich auch in der Raumfahrt investiert. Das ist ja ein Wahnsinn, oder? Das heißt, wir fliegen jetzt eigentlich gemeinsam alle zusammen, wenn man investiert in den MSCI World oder anderen Indizes, fliegen wir eigentlich gemeinsam zum Mond oder vielleicht irgendwann zum Mars mit dem Elon Musk.
Ja, und du hast schon angesprochen, Starlink, das Internet, nicht nur, also das ist ja jetzt schon auf der ganzen Welt verfügbar und ich bekomme auf Twitter auch schon die ganze Nachricht, jetzt das Modem kaufen und super schnell das Internet daheim holen. Es wird auch auf den diversen oder in den diversen Flugzeugen eingerichtet. Also ich bin ja mit Katar zurückgeflogen von Katar nach Wien und wir hatten an Bord super schnelles Internet. Und zwar ganz egal, ob du Business, First Class oder Economy sitzt, du hast ohne irgendwie anmelden, ohne einen Code, ohne dass du es kaufen musst, kostenloses Internet an Bord. Und das war schon verdammt cool. Also ich habe da wirklich während dem Flug. Einfach so, ohne Aufpreis, hätte ich Netflix schauen können, hätte ich telefonieren können über WhatsApp etc. Und das ermöglicht durch eben Starlink. Und nicht nur, das ist ein Fortschritt bei der Technologie, sondern auch die, wie sagt man, das Notwendige, die Hardware oder auch das, ja, die Komponente, die du aufs Flugzeug draufbauen musst, um Satelliteninternet zu empfangen, ist von Starlink deutlich kleiner, deutlich leichter als die Komponente, die man früher auf das Flugzeug hinten oben draufbauen musste. Das war früher so ein bisschen ein globigerer, halbrunder Kasten. Und heute ist das einfach nur eine weiße Platte, die auf der Hinterseite des Flugzeugs oben drauf gesetzt wird. Also macht das Flugzeug auch quasi noch einmal leichter, verbraucht dann wahrscheinlich auch weniger Kerosin etc. Also auch da ist quasi in solchen kleinen Details ein super Fortschritt zu beobachten. Und das IPO von SpaceX, das wird wahrscheinlich das größte IPO in der Geschichte des Universums eigentlich. Also jetzt nicht nur der Welt, sondern nachdem das ja auch SpaceX ist des Universums. Da bin ich schon sehr gespannt.
Und jetzt Thema IPO, würdest du da investieren oder wie ist es denn sonst so ergangen? Du hast da sicher ein paar Infos für uns.
Ja, im Prinzip das Thema IPO ist halt immer heiß, weil was passiert, wenn eine neue Firma den Börsengang ankündigt? Man bekommt viel Presse. Also ich glaube jetzt jeder, der in den letzten Tagen die Zeitungen gelesen hat, sogar in der Presse war das darüber berichtet worden, liest, SpaceX IPO, man liest großartige Zahlen, man liest fantastische Bewertungen, man bekommt halt immer so dieses Gefühl, da muss ich jetzt noch dabei sein oder da muss ich dabei sein, wenn es jetzt schon einmal passiert, weil wann habe ich denn sonst noch die Chance? Und das ist so ein bisschen eine Gefahr, weil jetzt redet natürlich jeder darüber, wie toll das ist und wie die Zukunft sein könnte und man ruft Bewertungen auf und ja, das ist halt jetzt für den langfristigen Anleger eigentlich ziemlich irrelevant, ob die jetzt an die Börse gehen oder nicht. Und die Gefahr ist einfach, oder was man wissen sollte, ist, dass bei einem IPO ist natürlich das Unternehmen oder sammelt das Unternehmen erstmals und auch das einzige Mal Geld ein. Also das ist der Zeitpunkt, wo wirklich Geld von den Anlegern zu SpaceX fließt. Alles, was nach dem IPO stattfindet, ist nur noch der Handel am Sekundärmarkt. Also da kaufe ich dann immer nur irgendeinem anderen Anleger die Anteile von SpaceX oder einem anderen Unternehmen ab. Und deshalb hat das Unternehmen halt ein Interesse daran, das IPO mit der höchstmöglichen Bewertung zu bekommen, weil dann sammeln sie halt mehr Geld ein und sind quasi mehr wert. Und für den Anleger, für uns ist es aber eigentlich immer gut, wenn wir ein Unternehmen zu einer möglichst geringen oder niedrigen Bewertung kaufen und sich das dann quasi erst mit der Zeit entwickelt. Das heißt, wir haben am Anfang von so einem Unternehmen, wenn es an seine Börse geht, eigentlich verschiedene oder Interessen, die miteinander konkurrieren. Ja, das Unternehmen möchte so teuer wie möglich sein. Wenn wir einen guten Deal an der Börse haben wollen, dann sollte ein Unternehmen für uns immer so billig wie möglich sein. Und das matcht sich halt nicht bei einem IPO. Und man sollte auch beachten, dass Investoren, die schon vor dem IPO drinnen waren, in der Regel irgendwann einmal auch auscashen wollen. Also warum finanzieren diverse Venture Capital Fonds oder Angel Investoren Unternehmen? Naja, irgendwann, wenn es einen Exit gibt, und der Exit ist dann halt das IPO, dass ihre Anteile loswerden und zu Geld machen können. Und man kann jetzt auch sagen, ja gut, aber warum sollten die verkaufen? Das könnte sich ja entwickeln hin und her, ja. Aber das Ziel von manchen Fonds ist es einfach, diesen Exit zu schaffen, dann die Anteile abzugeben, weil dann passt quasi der Investment Case nicht mehr. Und das können sie halt, oder in vielen Fällen kann man das halt erst nach einer gewissen Lock-up-Periode machen. Und da kann es eben passieren, dass man ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nach einem IPO, dass dann plötzlich viele frühere Investoren raus möchten aus dem Unternehmen, auscashen wollen und dass sich das eben auch negativ auf den Kurs der Aktie auswirkt. Das ist jetzt ganz egal. Da kann man jetzt aus der Vergangenheit Facebook zum Beispiel einbringen. Also jeder, der sich den Kurs von Facebook nach dem IPO damals anschaut, wird sehen, da ist er mal nach unten gegangen. Der beste Einstiegszeitpunkt war definitiv nicht das IPO. Genauso wie bei Snap, bei Visa sowieso. Das war aber auch im Jahr 2008. Also da gab es an der Börse generell auch einen Rückgang. Aber auch andere Firmen, Beyond Meat, Oatly, kann man sich alles anschauen, wie sich da der Börsenwert entwickelt hat, kurz nach dem IPO. Und auch in einem Buch von Peter Lynch, ich habe es da gerade neben mir, der Börse einen Schritt voraus, oder auf Englisch One Up on Wall Street, da erklärt er auch ganz gut, warum man eigentlich nicht rund um ein IPO kaufen sollte. Und ich glaube, das war jetzt auch schon ein bisschen der Community-Blog vorgezogen, weil eine Community-Frage, die uns erreicht hat, war genau diese Frage, soll ich mich am SpaceX-IPO beteiligen? Philipp nickt.
Ich nick nicht deswegen, weil ich mich beteiligen würde, sondern ich wollte einfach nur zustimmen. Ich glaube aber sogar, dass wir SpaceX gar nicht unbedingt bei den gängigen österreichischen oder deutschen Broker wahrscheinlich handeln werden können, also als IPO, weil Vorabzeichen, ich glaube, die bieten das gar nicht an. Du musst wahrscheinlich einen internationalen Broker nehmen, der halt vielleicht in Amerika sitzt oder halt wirklich weltweit solche IPOs zeichnen kann. Aber so wie du sagst, bis dato waren wir, oder ich war noch nie bei einem IPO dabei und werde es in Zukunft auch nicht sein. Wenn das Jüngste, was mir jetzt einfällt, wäre Porsche seit dem IPO minus 22%. Also ja, es gibt auch das. Auf der anderen Seite, wenn du schaust, Facebook IPO wäre damals natürlich gut gewesen, aber da hättest du halt auch drinbleiben müssen. Und dieses halbjährliche oder wenn die Lock-up-Periode vorbei ist, nicht aussteigen. Das müssen wir halt dann durchtauchen und das kann aber schon einmal 20%, 30%, 40% vielleicht betragen. Das muss man halt einmal aushalten, dann sollte es so sein.
Ja, es muss sich auch das Unternehmen an das Thema Börse gewöhnen. Also das Unternehmen muss sich einmal gewöhnen zu reporten. Dann sollten einmal ein paar Quartale vergehen, dass man überhaupt einschätzen kann, okay, wie sind dann die Zahlen? Dann werden auch die Aktionäre, sind am Anfang ja auch noch mit mehr zittrigen Händen dabei. Und wenn man dann merkt, okay, die reporten jetzt schon ein paar Quartale, die haben sich eingelebt, dann kann man nochmal einschätzen, irgendwie, wohin die Reise gehen kann. Aber ich denke jetzt auch an Facebook zurück. Im Jahr 2012 hatten die ein dreistelliges Kursgewinnverhältnis, also massiv überteuert. Ja, heute wissen wir natürlich, es wäre auch am IPO cool gewesen, da mal einzusteigen. Aber das ist halt Glaskugel. Und wie gesagt, es ist ja auch, du hättest eine deutlich bessere Performance, wenn du natürlich gewartet hättest und erst Monate nach dem IPO gekauft hättest. Aber dann ist ja auch wieder das Psychologische. Die Aktie fällt seit Bestehen einfach nur runter, minus 20%, 30%, 40%. Na gut, wer kauft da ein? Wer greift denn gerne ins fallende Messer? Also da spielt uns wieder die Psychologie so viele Stolperfallen, dass es eigentlich schon wieder so komplex wird, so viel mit, was ist wenn, so viel, ja, diese aktiven Entscheidungen, das, was uns eigentlich daran hindert am Ende des Tages, dass wir langfristige Folgevermögen aufbauen können. Und deswegen ist, wie gesagt, der ETF-Sparplan da wieder mal die bessere Wahl, weil da braucht man sich gar nicht drum kümmern. Weil wenn SpaceX irgendwann einmal eine Relevanz bekommt für den globalen Markt, wird SpaceX sowieso auftauchen in den großen Indizes dieser Welt. Und durch die Beteiligung an Alphabet hat sowieso jeder einen Teil SpaceX drinnen. Und von dem her absolut kein Bedarf an irgendeiner Handlung.
Werbung. Wer unseren Podcast verfolgt, weiß, wir nutzen Sunrise Capital zum Investieren. Beim letzten Community-Event kam oft die Frage, was ist Sunrise eigentlich? Und wer könnte das besser erklären als Gründer und Fondsmanager Thomas Nies?
Bei Sunrise dreht sich alles ums Mitverdienen. Es geht darum, den Vorhang aufzumachen und nicht einfach nur investieren in Produkte, die man nicht versteht, sondern in Unternehmen, die man kennt. Wir halten die Dinge ganz einfach. Wir strecken in unserer App eine unsichtbare Hand aus, die helfen soll, dass der Anleger die für ihn richtigen Dinge tut und damit langfristig erfolgreich anlegen kann.
Und genau das ist der Grund, warum wir Sunrise sehr gerne weiterempfehlen. Und wenn du jetzt mit Sunrise starten möchtest, mit dem Code PODCAST bekommst du bei Depoteröffnung 10 Euro Startguthaben geschenkt. Bitte beachte, es handelt sich hierbei nicht um eine Anlageempfehlung, sondern um einen Werbeeinspieler. Und nun zurück zum Podcast.
Und dann gehen wir vom Weltraum-Lotto zum echten Lotto, nämlich Lotto Österreich. Jetzt aber nicht Lotto spielen, was immer in den jeweiligen, in der Werbung ist, sondern, wie im Intro schon erwähnt, der Finanzminister Matterbauer will uns zu Hilfs-Sheriffs machen und sein Plan ist, dass die staatliche Lotterie für Kassenzettel entsteht. Ab Oktober, ich habe erst gedacht, ich spinne, wo ich das gelesen habe, ab Oktober 2026 soll nämlich jeder Bon bei Finanz online hochladen. Also kann man den hochladen. Das heißt, jede Rechnung, was du mitnimmst von welchem Geschäft auch immer, kannst du dann online hochladen und aus diesen Kassenzetteln gibt's dann jeden Monat 100 mal 2500 Euro verschenkt vom Staat. Und zweimal im Jahr soll sogar ein Jackpot kommen, so auf die Art, mit 250.000 Euro. Das heißt, wir reden davon, ich habe es natürlich durchgerechnet, vom pro Jahr von 3,5 Millionen Euro, was der Staat da ausspielen will. Also da muss ich schon echt sagen, das ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen interessant, weil, ja.
Ist das eingegrenzt, Rechnungen von, keine Ahnung, Dienstleistern, oder kann ich da auch den Kassenzettel von Billa hochladen?
Das habe ich jetzt nicht so rausgelesen noch. Ich glaube, das ist generell jeder Kassenzettel, was irgendwie, das Ziel ist ja, dass man das Thema Schwarzgeld sozusagen irgendwie eindämmt, dass man halt einfach viel mehr die Rechnung fordert und mitnimmt, ne? Damit man halt dann den Verkäufer, die Verkäuferin eben dazu zwingt, das klingt jetzt komisch, aber dass die halt wirklich offiziell das in der Kasse reintun. Ich würde es natürlich keiner unterstellen, dass es nicht macht, aber es geht jetzt einfach darum, dass man den Kassenzettel mitnimmt, von wo auch immer, und das dann hochladen. Also ich bin ja auf der einen Seite interessant, dass sie da anscheinend wieder Leute abstellen wollen für das Thema Lotterie Österreich, keine Ahnung, weil es wird ja, wenn man sich gewisse Behörden anschaut, nicht alles automatisiert sein, gehen wir stark davon aus. Und es wird auf jeden Fall spannend, weil es klingt echt interessant, aber auf der anderen Seite denke ich mal, da wird jetzt wieder das Thema Glücksspiel aus staatlicher Sicht forciert, anstatt sie vielleicht das Thema Vorsorge oder die 3,5 Millionen in sinnvolle Vorsorgeideen oder das Thema einfach breiter rauszutragen stecken. Na, sie machen Glücksspiel damit. Also spannend.
Das hört sich vor allem auch nach einer Steuergeldverschwendung an, oder? Ich meine, wenn jetzt jedes Jahr, die 4 Millionen werden bei unserem Staatshaushalt jetzt nicht so ins Gewicht fallen, aber trotzdem, 4 Millionen bis 2029 ist auch eine Summe Geld. In Griechenland, ich erinnere mich, bei Restaurants ist ein Schild angebracht, da steht drauf, wenn ich keine Rechnung erhalte oder wenn quasi kein Beleg ausgedruckt wird, muss ich nicht zahlen. Aha. Also ich meine, das wäre doch auch eine interessante Maßnahme, dass man einfach sagt, okay, man weist das quasi an, die Wirtschaftskammer, die entsprechende Fachabteilung lässt quasi so ein Schild stellen, das drucken sich die Restaurants aus, und ab jetzt quasi, wer keinen Beleg erhält, keinen Beleg mit Umsatzsteuer, muss nicht zahlen. Wäre wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, schneller die das Thema Schwarzarbeit bekämpft.
Auf der anderen Seite ist es so, dass ich vor einiger Zeit ja gelesen habe, ich weiß nicht, ob es jetzt schon durchgesetzt ist, dass ja Rechnungen oder Dienstleistungen Dienstleistungen unter 35 Euro, glaube ich, gar keine Rechnung mehr ausstellen muss, ne, um eben das die Bürokratie zu minimieren, dass das einfach wieder ein bisschen einfacher wird. Und jetzt kommen wir mit sowas. Also am Ende des Tages ist das jetzt wieder, Wirtschaftskammer gegen Finanzministerium, weil es hat natürlich die Wirtschaftskammer gefordert, das andere Thema. Und meines Erachtens war das relativ nah schon am Durchsetzen. Aber also, das ist schon wieder.
Einen digitalen Beleg brauche ich, also muss ich ja immer geben. Also ich gebe nicht, wenn die Rechnung unter 35 Euro oder was ist, gebe ich ja nicht nichts her, sondern einen digitalen Beleg bekommt man ja immer.
Stimmt, ja, hast recht.
Aber wie gesagt, es ist einfach wieder ich haue jetzt nochmal 4 Millionen wieder für irgend so eine Maßnahme raus, aber das Problem an der Wurzel bekämpft wird so auf jeden Fall nicht.
Nein, finde ich auch nicht. Und wie gesagt, diese 4 Millionen, die könnte man ja, auch wenn es für den Staat nicht viel ist, wurscht, aber trotzdem könnte man die wieder woanders verwenden. Ist egal, irgendwas begrünen, irgendeinen Spielplatz bauen, irgendwas anderes. Da geht sich mit 4 Millionen schon ein bisschen was aus, ne? Also jetzt, wenn man so denkt. Aber ja, spannend, wirklich spannend, wie man auf so eine Idee kommt. Ich habe nur gelesen, es gibt in anderen Ländern, gibt sowas schon, was sehr erfolgreich ist, was auch immer erfolgreich heißt in dem Kontext. Erfolgreich für die Leute, die mitspielen, oder erfolgreich für den Staat. Ja, wahrscheinlich beides, keine Ahnung. Trotzdem spannend.
Ich schaue jetzt auch nochmal eine steile These raus und sage, wenn unsere Abgabenlast in Österreich nicht ganz so groß wäre, wäre vielleicht auch das Problem mit der Schwarzarbeit nicht ganz so hoch. Aber das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Wir können gerne zum nächsten Thema. Vielleicht sagt ja der eine oder andere in den Kommentaren, ja, sehe ich auch so, oder nein, sehe ich auf keinen Fall. Also wir haben noch eine viel zu niedrige Staatsquote in Österreich.
Ja, Matthias, was noch spannend ist, was ich jetzt auch noch gesehen habe, kennst du, Temo kennst du sicher, ne? Shein kennst du wahrscheinlich auch, oder? Also so chinesische, extrem harte Werbungen, die richtig nervig sind, die überall vorkommen gefühlt. Also Temo, Shein, diese Online-E-Commerce-Plattformen, die jetzt wie die Schwammerl aus der Erde geschossen sind, aber so richtig, also Fast Fashion, aber richtig günstig, billig. Der Temo, so wie Amazon, nur halt für alles und so billig wie, also unfassbar arg. Und die überschwemmen ja seit Wochen, Monaten, mittlerweile wahrscheinlich schon Jahre, Österreich oder generell Europa mit ihren Billigprodukten. Und ich weiß zwar nicht, wer dort bestellt, aber anscheinend dürften es viele sein, weil ich dort noch nie was bestellt. Und jetzt, nachdem so eine massive Flut an Sachen kommt, wollen sie eine neue Steuer haben. Also die EU, ab 2026 im Juli sollten 3 € Steuer pro Paket unter 150 € kommen, weil die sind immer bis dato jetzt durchgerutscht. Und so möchte jetzt die EU direkt angreifen, genau gegen Temu, Shein etc. Also spannend, da ist einmal etwas, was sie jetzt dagegen machen. Die Frage ist halt, ob das wirklich fruchtet.
Finde ich gut. Also wie gesagt, diese ganzen Fast-Fashion-Sachen, mit denen wir da in Europa überschwemmt werden, ob das alles so zielführend ist, so nachhaltig ist, das wage ich zu bezweifeln. Und vor allem, wenn man sich dann auch teilweise die Qualität anschaut, das hat einfach nichts mit unseren Standards zu tun, die wir hier in Europa haben, wofür wir so lange und so vor allem auch so viel bezahlt haben, dass wir eben eine gewisse Qualität haben bei uns hier in Österreich oder generell in der EU. Und ich bin nur gespannt, wie sie diese Steuer einheben. Also wird dann bei einigen Sachen, die du aus dem Nicht-EU-Ausland bestellst, ist es ja dann so, dass dann der Postler mit einem Bezahlterminal vor der Tür steht und du quasi beim Erhalt des Pakets quasi Zoll bezahlst. Wie das jetzt für diese 3 €, weil wir sprechen, wie gesagt, 3 €, das ist ja im Prinzip nichts, wird da dann auch der Postler das Geld einkassieren. Da wird er viel Arbeit haben. Und ja, bin ich gespannt auf die Umsetzung.
So wie in der Kirche, mit dem Klingelbeutel geht er dann durch, ne? Die paar Euro reinschmeißen. Genau. Und um das einfach nochmal begreifbarer zu machen, aktuell rutschen so ungefähr 93% der E-Commerce-Lieferungen zollfrei durch, weil sie halt unter diese 150 € Grenzen liegen, weil die meisten kaufen wahrscheinlich so 20, 30, 40, 50 €, dann bist du eh schon mit ein paar Produkten, hast du schon im Warenkorb. Und da reden wir zwar nicht von 1.000 oder 10.000 Backerl, was da kommen, sondern 4,6 Milliarden Päckchen allein im Vorjahr, also allein 2024 in Europa. Und das ist halt schon ein Wahnsinn, weil das ist halt, das ist schon eine breite Masse. Das heißt, am Ende des Tages entgeht uns Europa dadurch erstens einen Haufen Einnahmen, einen Haufen Wertschöpfung, weil natürlich dort alles produziert wird, alles hergeliefert wird. Also wir profitieren eigentlich fast gar nicht mehr, also europamäßig gesehen. Und wenn dann das 5-Euro-Gadget dort dann 8 € kostet, wird das wahrscheinlich einige auch nicht aufhalten, weil sie immer noch glauben, es ist billig oder es ist super. Und das ist dann wieder so eine versteckte Preiserhöhung, so eine versteckte Inflation. Der Handel jubelt natürlich in Europa, die Konsumentenschützer warnen auf der anderen Seite wieder, dass die Inflation wieder steigen kann. Also für Europa könnte es überhaupt nach der Einführung wieder mal ein bisschen heikler werden oder ein bisschen schwieriger. Aber langfristig gesehen glaube ich trotzdem, dass es eher vorteilhaft ist, weil auf der einen Seite kommt dann wieder bessere Qualität zu uns. Es wird normalerweise wieder ein bisschen mehr Wertschöpfung bei uns bleiben, weil es halt vielleicht wieder regionaler gebaut wird. Haben wir ja damals 2020 bei Corona gesehen, dass gewisse Produkte eher so in Richtung Ernährung oder Dienstleistungen sind wieder ein bisschen regionaler vielleicht oder regionaler, rede jetzt europaweit mäßig, sage ich jetzt einmal. Vielleicht bringt das ein bisschen an Impact, aber ich glaube, dass man die China, E-Commerce, Indien etc. nicht unbedingt dadurch stoppen werden können, so halt meine Meinung dazu.
Ja, im Prinzip geht es um diese ganzen Billigimporte. Es geht jetzt, viele Unternehmen, die jetzt Technologieprodukte verkaufen, die kaufen ja ebenfalls aus China ein. Also wenn ich jetzt an einen großen US-Konsumgüterriesen denke, der Haartrockner produziert, die werden in Wuhan produziert, in einem Lager. Ja. Aber da schaut halt dieser große Konzern drauf, dass die Qualität passt, dass alles den Normen entspricht, bevor das quasi das Produkt den europäischen Boden oder generell irgendwo auf die Welt rauskommt. Und bei diesen ganzen Billigimporten, die du halt bei Temu, Shein und Co. hast, da schaut halt kein Unternehmen drüber, da werden halt keine Standards berücksichtigt. Also sind wahrscheinlich auch nicht nichts, aber es wird halt nicht so genau auf das Thema Sicherheit oder Qualität wahrscheinlich der Fokus gelegt. Und das ist dann halt der Grund, warum so ein Haartrockner von irgendeiner bekannteren Marke eher zwischen 30 bis 60 € kostet und bei Shein, Temu wahrscheinlich du schon um 5-10 € einen Haartrockner bekommst. Und ja, was auch interessant ist, ist, dass die Flieger aus China mit diesen ganzen Billigimporten, Philipp, wo landen die? wenn du jetzt raten müsstest?
Ich würde es einfach mal Wien Schwerhardt sagen, was am nächsten ist.
Ja, falsch. Der Großteil dieser Flugzeuge, die diese Päckchen bringt, landet in Ungarn. Ja, großes Erstaunen. Das ist nicht ganz zufällig, dass sie in Ungarn landen, weil wenn sie in Ungarn landen, heißt das auch, dass in Ungarn die Zollkontrolle, dass die ungarische Behörden den Zoll vornehmen. Und du kannst dir denken, dass Ungarn und China ja gut vernetzt sind und dass der Zoll hier und da nicht ganz so genau drauf schaut. Und da entgehen uns heute auch schon einige Einnahmen, weil auch nicht jedes Paket, das über 150 Euro kostet, entsprechend verzollt wird. Einfach auch, weil die Masse, also ist auch gar nicht möglich, diese Masse da in Ungarn auf diesem kleinen Flughafen so abzuarbeiten. Und das wird natürlich ausgenutzt. Und jeder, den das interessiert, ja?
Ich habe auch gelesen, dass das Shein, Temu und so weiter, dass die anscheinend auch in Ungarn so Verteilerzentren bauen oder so Logistikzentren, um auch dadurch irgendwie das Apple zu umgehen und dann aus Ungarn zu verschicken, so in die Richtung, weil du sagst eben, wenn die gut vernetzt sind, könnte man schon sein, dass die vielleicht das ein oder andere nicht so streng nehmen oder ein bisschen anders sehen wie der Rest von der EU oder wie auch immer, und von dort aus dann einfach aussenden, ne, mit der gewohnten Manier. Also
ja, es bleibt spannend und am Ende des Tages ist es ja wieder so, dass der Konsument entscheidet, was er haben möchte. Der Konsument entscheidet sich ja bewusst dafür, bei Temu oder Shein zu bestellen. Wahrscheinlich entweder, weil der Konsument sagt, okay, ich habe jetzt nicht so viel Geld und dort bekomme ich Ware für das Geld, das heißt, ich möchte es nutzen, aber es regen sich ja viele auf über diese billigen Importe. Der einfachste Weg wäre es einfach, nicht zu bestellen. Genauso wie sich viele Leute aufregen über Lieferando-Fahrer, die auf dem Fußgängerstreifen mit den E-Mopeds etc. hin und her fahren. Wer einfach nicht bestellt, also wenn man das nicht unterstützen würde als Konsument, würde es diese Industrie etc. oder diese Problempunkte nicht geben. Aber es wird halt immer irgendwo einen Konsumenten geben, der sagt, okay, ich möchte mir jetzt Essen liefern lassen oder ich möchte jetzt von Temu oder Shein irgendwas kaufen. Und das Konsument hat es am Ende in der Hand. Und das ist genauso wie vor einigen Jahren hat ja Amazon entschieden, in Graz ein großes Logistikzentrum zu bauen im Süden von Graz. Da war auch die Aufregung riesig. Haben gesagt, nein, warum baut jetzt Amazon? Und da wird dann viel mehr LKWs herumfahren und dann wird es Lärm geben und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages hätten die Grazer nicht so viel bestellt, hätte Amazon keine Notwendigkeit gehabt, da ein Logistikzentrum hinzustellen. Und so geht es eigentlich, also das ist eigentlich in nahezu überall in unserer modernen Wirtschaft der Fall, dass wenn irgendwo eine große Nachfrage da ist, wird früher oder später ein Angebot kommen, das diese Nachfrage bedient. Punkt.
Schön gesagt, ja, stimmt. Ja. ich würde sagen, wir gehen jetzt wieder weg von Österreich, Europa, China hin zu Hollywood, weil in Hollywood läuft gerade so ziemlich der größte Wirtschaftskrimi des Jahrzehnts. Also wenn du mitkriegt hast, Netflix hat gerade gesagt, oder die haben es eigentlich schon gesagt, sie haben es schon übernommen, aber sie wollten oder wollen Warner Brothers Discovery übernehmen in Höhe von 83 Milliarden Dollar. Da haben sie jetzt einmal ein Übernahmeangebot abgegeben. Und nach dem Angebot, wo sie es abgegeben haben, es gleich mal an die 300 Millionen Kunden was haben, eine E-Mail ausgeschickt, ja, dass wir es eigentlich schon gekauft haben, obwohl es nicht einmal durch ist. Interessante Strategie, was man vielleicht hat irgendwie versehentlich auf den Button gedruckt, an alle aussenden. Glaube ich zwar nicht, aber spannende Strategie. Netflix will aber nur einen Teil von Warner Brothers kaufen, also das, was halt zu ihnen passt. Und Warner Brothers Discovery ist ja riesig. Das sind die Filmstudios, was man kennt, die haben verschiedene Serien, die haben Lizenzen natürlich, die haben diverse Marken, wie man so sagen kann, oder Marken, also Bildmarken oder Filmmarken, sagen wir mal so wie Marvel, nur das gehört nicht dort dazu, sondern DC, das Gegenstück, die Filmstudios, habe ich schon gesagt, aber natürlich auch ganz den Streamingdienst und so weiter und so fort. Und das Schärfste dann ist ja, dass kurz darauf, ein paar Tage später, auf einmal die Firma Paramount reingegrätscht ist mit einem Angebot, das einfach mal 20 Milliarden höher war, 108 Milliarden, weil die wollen aber das gesamte Paket haben. Also echt spannend, was da jetzt rauskommt, weil da geht es jetzt ja um ein wirklich ein riesiges Konglomerat und verschiedenen Sachen. Also Kronjuwelen, kann man sagen, der Unterhaltungsindustrie. Ich habe schon gesagt, DC, aber was da noch dazu kommt zu Warner Brothers, ist ja Harry Potter, das Harry Potter-Genre. Dann Game of Thrones, kennt auch wahrscheinlich jeder. DC, habe ich schon gesagt, der Nachrichtensender CNN gehört dazu. Und für Netflix wäre das natürlich der Deal, der die absolute Dominanz bringen wird. Und Netflix hat jetzt 300 Millionen Kunden. Das ist schon echt viel. Aber ihnen fehlt halt ein Archiv von vielen historischen Inhalten. Also Warner gibt es seit 100 Jahren oder über 100 Jahren. Das heißt, die haben sehr viele Serien, Filme, die halt alt sind, die Kult sind. Und die will natürlich Netflix auch haben, logischerweise. Und Paramount hingegen braucht Warner, um generell einmal überlebensfähig zu sein oder zu bleiben. Weil die haben einen eigenen Dienst, Paramount Plus, und der ist aber viel zu klein. Der hat so nur 80 Millionen Abokunden. Nur, ich sage zehnfach mehr wie Österreich, aber wir reden halt von der Welt und die Weltbevölkerung ist da um einiges größer. Trotzdem sind es ein Drittel von Netflix, kannst du sagen, ein bisschen weniger sogar. Und aber das Spannendste an dem ganzen Ding ist eigentlich, na, lustigerweise kommt natürlich eine politische Komponente auch wieder mit rein, nämlich hinter Paramount steht mitunter Jared Kushner, das ist der Schwiegersohn von Trump, und gewisse Geldgeber aus Saudi-Arabien und Katar. Und nachdem Warner Brothers oder Warner Bros. Auch CNN gehört, ein Sender, den ja Donald Trump nicht so gern hat, der halt natürlich immer kritisch ein bisschen berichtet, wird halt spekuliert, dass Trump vielleicht in die Richtung Paramount-Deal tendiert, um natürlich indirekt, wie gesagt, das ist reine Spekulation, indirekt den Senderbild unter Kontrolle zu bringen, dass er nicht mehr so negativ berichtet und nicht mehr so kritisch berichtet. Und wenn dann der Schwiegersohn mit bei dem Deal am Tisch sitzt, mit dabei ist bei diesem Deal und dann mitunter etwas zu sagen hat, könnte es ja wohl sein, dass da ein gewisser Einfluss reinkommt. Netflix probiert die Kartellbehörden zu beruhigen auf der anderen Seite, weil sie argumentieren, der Markt ist riesig. YouTube, TikTok ist ein ganz eigenes Monopol. Sie wollen eigentlich gar nicht dorthin, sondern ein anderes Monopol erstellen, so auf die Art. Wird aber bei den Kartellbehörden vielleicht durchgehen, aber wie gesagt, der Trump hat wahrscheinlich auch noch etwas mitzureden. Wie siehst du das, Matthias? Hast du irgendeinen so einen Streaming-Dienst im Angebot oder nutzt du Netflix selbst oder gar nicht?
Ja, tatsächlich nutze ich seit kurzem Netflix selbst hin und wieder, aber bin schon wieder am Überlegen, das zu löschen, weil ich eigentlich nicht wirklich, also es interessiert mich eigentlich nicht wirklich, was da drauf ist. Gerade so mal, wie gesagt, im Flieger ist es recht praktisch, aber dass du eh meistens dieses Entertainment. Ich bin eher sehr zufrieden mit Spotify aufgrund der ganzen Podcasts, aber ich habe auch ein Abo bei, wie heißt's, Blinkist quasi, wo du so die Zusammenfassung von Büchern dir anhören oder lesen kannst. Also das nutze ich auch hier und da sehr gerne.
Ja. Also du bist wahrscheinlich, wenn man jetzt die Zuhörer anschaut, wahrscheinlich einer der wenigen, der Netflix nicht unbedingt nutzt oder einen Streamingdienst, weil ich selbst nutze ihn auch immer wieder, weil es gibt auch coole Dokus dort, natürlich auch einen Haufen Serien, da brauchen wir nicht reden, und ab und zu mal ein bisschen berieseln und so runterkommen, ganz interessant. Aber ja, ist jeder wer will. Trotzdem.
Da muss man da bitte vielleicht dann noch ergänzen, also ich habe daheim auch keinen Fernseher. Also das ist auch so ein Ding, das ist jetzt wahrscheinlich nicht die Norm. Und von dem her, was mache ich ohne Fernseher mit einem Netflix-Account? Nur, dass ich am Handy oder am Laptop schaue, das zahlt sich jetzt noch nicht wirklich aus.
Stimmt, du hast recht. Das ist ein Pluspunkt, ja stimmt. Ich würde trotzdem noch einen kurzen geschichtlichen Exkurs zu Netflix machen, wo Netflix überhaupt herkommt, weil es ist ja nicht so, dass es auf einmal da war, sondern Netflix gibt es ja schon seit 1997. Da wurde es nämlich von Reed Hastings gegründet. Angeblich, was man so liest, als Rache gegen einen DVD-Leiher, also gegen eine Strafe von $40. Weil er hat anscheinend die DVD nicht zeitgerecht zurückgegeben. Früher war das ja so, ich weiß nicht, ich kenn's noch, Matthias kennt's vielleicht, wirst du auch kennen, klar. Früher war es ja so, wenn du einen Film hast schauen wollen und du hast daheim einen DVD-Player gehabt, meistens zusätzlich noch einen Blu-ray-Player, weil du mit der DVD auch anschauen kannst, und vielleicht noch einen Kassettenrekorder auch noch, ne? Wenn du ganz oldschool warst, dann bist du in die Videothek gegangen. Bist du durch die Räume gegangen, durch die verschiedenen Filme, Genres hast du durchgeschaut und dann hast du gedacht, ah ja, heute schaue ich mir an, also Mr. und Mrs. Smith war damals, glaube ich, zu der Zeit, 2006, glaube ich, oder sowas, ja, da hat es das immer noch gegeben. Und dann hast du einen Film ausgesucht, bist zum Schalter gegangen oder hast gezahlt für 2-3 Tage und der Retestings wird wahrscheinlich nicht gezahlt haben gleich oder wie auch immer und dürfte dann eine $40 Strafe gekriegt haben. Und dann hat er sich gedacht, wisst ihr was, ich mache jetzt selber was und ihr kennt's, was der pfeifen gehen damit, ne? Ja, und dann haben sie eben 1997 die Netflix hat dann gegründet und 2000 war schon ein bisschen schwierig. Das war ein schwieriges Jahr, weil da war ja Dotcom-Bubble natürlich. Da hat's nicht so rosig ausgeschaut rund um Netflix. Und das Lustige war, damals war ja das Internet noch relativ neu. Da war eben diese Dotcom-Bubble. Da war das Thema Streaming, wie wir es heute kennen, ja absolut nicht relevant. Das hat ja überhaupt keiner gekannt. Das war ja so, dass andere sogar gesagt haben, das hat keine Zukunft. Genauso wie das Internet hat keine Zukunft. Das ist ein kurzer Hype, dann ist wieder weg. Heute wissen wir, dass es nicht so ist. Und dann ist Netflix zum damaligen größten Anbieter von eben DVD-Verleih gegangen. Das war Blockbuster. Und hat sich selbst, unter Anführungszeichen, für 50 Millionen Dollar, das muss man auf der Zunge zergehen lassen, 50 Millionen Dollar angeboten, das Blockbuster gekauft. Blockbuster hat aber gesagt, wisst ihr was? Na danke, das interessiert uns nicht. Ihr seid Apple tot. Wir sind die Verleiher, wir bringen DVDs und verleihen das weiter. Sind sozusagen ausgelacht worden, rausgeschmissen worden. Heute ist Netflix aktuell um die 440 Milliarden Dollar wert. Milliarden, nicht Millionen, Milliarden. Und Blockbuster, naja, gibt's nicht mehr, weil wer leicht halt noch eine DVD aus oder ein Video, also kein Mensch. Also außer irgendeine nostalgische Geschichte, aber mit dem wirst du halt nicht reich, ne? Ich gehe mal stark davon aus, der damals zuständig waren für Blockbuster, für irgendwelche Übernahmen, die CEOs etc., die werden sich heute wahrscheinlich denken, scheiße, was haben wir da gemacht? Auf der anderen Seite weiß man nicht, ob die das dann nicht vielleicht irgendwie anders gemacht hätten und vielleicht nicht so floriert hätte oder so gut funktioniert hat. Auf der anderen Seite, Netflix, wenn man in die letzten 10 Jahren investiert hätte und drin geblieben wäre, bei den Auf und Abs, darf man auch nicht vergessen, hätte man heute fast 700% gemacht, über 15 Jahre sogar 3500%. Aber nachdem keiner von uns eine Glaskugel hat, hat keiner das vorher wissen können. Man hat darauf hoffen können, man hat einfach mitschwimmen können mit ETFs, mit kostengünstigen Fonds und das einfach mitnehmen können, was in den meisten Fällen den meisten Sinn macht. Am Ende des Tages, alle, die Netflix investiert haben, good work, war vielleicht Glück oder kalkuliertes Risiko, man weiß es nicht. Am Ende des Tages für uns als Privatanleger eine super interessante Story. Wir sind mit dabei, wenn wir breit investieren und wir haben ein cooles Streaming-Angebot mit vielen Inhalten, die man auch nutzen kann. Und ja, also eine spannende Geschichte, woher Netflix kommt, wohin es vielleicht noch geht und Blockbuster natürlich kein guter Ausgang.
Auch kein guter Ausgang und da greife ich jetzt kurz dazwischen. iRobot, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das kennt, Staubsaugroboter vor allem, die melden Insolvenz an. Das ist ganz frisch. Da wollte ja Amazon iRobot vor kurzem übernehmen. Das ist aber kartellrechtlich gescheitert. Wenn man sich die Aktie anschaut, die vor einigen Jahren noch als ja, Robotik-Superstar gefeiert wurde, von der Partylaune ist heute wenig über. Die Aktie in meinen Augen extrem unattraktiv und natürlich, ja, melden jetzt Insolvenz und was soll da großartig sein. Aber wie gesagt, das war halt 2021, 2022, glaube ich, dieser Robotics-Hype. Da gab es ja auch viele Trend-ETFs oder Nischen-ETFs, die so AI und Robotics drinnen hatten. Heute würde man wahrscheinlich nur AI-ETFs erstellen, ohne den Zusatz Robotics. Und kenne leider auch die ein oder anderen Leute, die eben solche Produkte gekauft haben. Und iRobot wird jetzt tatsächlich von einer chinesischen Firma übernommen, die in Shenzhen sitzt, also im Technologie-Hub der Chinesen. Und also in der südchinesischen Greater Bay Area, wo auch BYD seinen Hauptsitz hat und ganz, ganz viele andere Unternehmen. Also es ist eine Multimillionenstadt oder die Provinz rund oder ja, ist einfach riesig da unten. Da wohnen wahrscheinlich mehr Menschen als oder vergleichbar viel Menschen wie in Europa. Das noch als Ergänzung zu diesem globalen Block.
Ich habe auch einen iRobot, den Chappie. Der fährt aber schon seit 3 Jahren immer. Der ist jetzt
James.
Ah, James, okay, auch gut. Der fährt nicht mehr, weil mir ist der leider mal runtergefallen. Der Teufel ist mir leider runtergefallen, hat dann oben, es hat eigentlich gut funktioniert, trotzdem danach noch. Dann ist oben diese Sensorkappe runtergebrochen, die habe ich dann raufgepickt wieder. Er hat es trotzdem gecheckt, dass er fahren darf, aber mittlerweile dürfte die Batterie oder irgendwas hin sein. Also er fährt nicht mehr, der Chappie ist tot, so wie iRobot anscheinend auch. Von dem her gehen wir weiter in Österreich-Block. Matthias, ich sehe, du hast da was eingeschrieben, was mich in den ersten zwei Wörtern schon irgendwie erfreut und auf der anderen Seite denke ich mal, es ist eine lange, langwierige Geschichte zu Ende gegangen.
Ja, der Choralmtunnel hat eröffnet und die Fahrzeit mit dem Bus von Graz nach Klagenfurt, die jetzt in der Vergangenheit immer so 2 Stunden gedauert hat, die konnte dank dem Tunnel mit dem Zug jetzt verkürzt werden auf 41 Minuten. Ist natürlich sind super tolle Nachrichten für die Region und auch für alle, die von Wien nach Villach oder nach Osttirol fahren wollen in Zukunft, geht jetzt deutlich kürzer mit dem Zug. Und in 5 bis 6 Jahren wahrscheinlich noch einmal schneller, wenn auch endlich der Semmering-Basistunnel fertig ist. Beide Tunnelprojekte sind ja wirklich, ja, dauern halt jetzt schon ein paar Jahrzehnte. Ich glaube, der Choralmtunnel, ich habe jetzt kurz Gemini gefragt, da wurden erste Abschnitte bereits 1999 in Angriff genommen und mit dem Bau des eigentlichen Tunnels wurde 2008 begonnen. Also wirklich eine lange Reise.
Und weil du sagst, 41 Minuten so um den Dreh oder halt kurze Zeit, es ist ja bei der Eröffnung letzte Woche, ist ja Bundespräsident auch mitgefahren, der hat gesagt in einem Interview oder in der Zeitung dann, erst, das ist so schnell, da kann ich nicht einmal Zeitung lesen.
Ich hätte mir gedacht, er hat sowas gesagt, wie, dass ich das noch erleben darf, dass der fertig wird. Aber das denkt er sich wahrscheinlich beim Semmering-Basistunnel, weil der wurde ja, glaube ich, jetzt das Datum ein bisschen nach hinten verschoben. Wie auch immer, ich habe mir auch angeschaut, wie lange denn zum Beispiel die Chinesen für sowas brauchen würden. Und da gab es eine vergleichbare Strecke, die sie jetzt auch, ich glaube, vorgestern eröffnet haben, nämlich einen Tunnel, der 24 Kilometer lang ist, Choralmtunnel ist in etwa, ich glaube, ein bisschen über 30 Kilometer lang. Nur der Unterschied, die Chinesen haben da halt schon einen Hochgeschwindigkeitstunnel gebaut. Da kann man mit Geschwindigkeiten von 350 Kilometer durchfahren. Und der Tunnel ist im Prinzip dort in China ein Teil einer 700 Kilometer langen Bahnstrecke durch irgendeine Provinz in China für Hochgeschwindigkeit. Aber ich bin auch die Dauer schuldig. Die Chinesen haben nach mehr als 4 Jahren Bauzeit und unter schwierigen geologischen Bedingungen wurde der über 24 Kilometer lange Die Luong-Tunnel, ein Teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke Chongqing-Kunming in China fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. Also Chinesen, 4 Jahre Bauzeit, Hochgeschwindigkeitstunnel 350 km/h für eine Strecke von 24 Kilometer, Choralmtunnel seit 1999, beziehungsweise der Tunnel selbst seit 2008, heute 2025, fast 2026 fertiggestellt, Semmering-Basistunnel, der wird ja auch schon seit 2012 gebaut, hat 27 Kilometer und ich glaube, er soll ab 2030 die Verbindung Wien-Kärnten oder halt Wien und Süden deutlich verkürzen. Das sind schon
Unterschiede. Hätte jetzt China unsere Strecken gebaut, dann wären wir wahrscheinlich in 20 Minuten von Wien in Klagenfurt. Ne?
gut möglich. Nein, aber das wollte ich nur einfach so mal so einwerfen, diesen Unterschied. Und den Grund dafür kann man sich wahrscheinlich eh denken. Ich nehme mal an, in China werden sie es mit der Arbeitszeit nicht ganz so genau nehmen. Die werden wahrscheinlich ebenfalls so wie in den Emiraten 24/7 arbeiten. Die werden deutlich mehr Menschen, werden deutlich länger arbeiten, mit wahrscheinlich jetzt nicht solchen Luxus wie Urlaub oder Krankenstand. Das nur an der Stelle noch erwähnt. Und ich habe ein zweites Ding reingehaut, Philipp, weil es ja immer heißt, Digitalisierung und Österreich verschlaft so viel. Muss man auch einmal erwähnen. Mehr als 4,8 Millionen Menschen in Österreich nutzen die ID Austria. Also da ein großes Lob an alle, die daran beteiligt sind. Das ist ein richtig cooles Tool. Man kann im Prinzip alles digital machen. Ich meine, ich muss es eh niemandem erklären, weil von den 4,8 Millionen Leuten oder jeder, der den Podcast hört, wird wahrscheinlich bei diesen 4,8 Millionen Leuten dabei sein. Aber sich auch mal bewusst machen, was das Ding eigentlich für uns ist. Also, dass wir da jetzt signieren können, dass wir den Reisepass erneuern können, dass wir uns ummelden können. All diese Services, die man in Österreich über die App machen kann. Wobei ID Austria und Digitales Amt, jetzt muss ich dich fragen, Philipp, ist das dasselbe?
ID Austria ist, glaube ich, nur das, was der Zugang ist. was du mit dem du zusteigst. Aber es gibt ja, es ist ja eigentlich, glaube ich, alles so ziemlich auf das ausgelegt. Du kannst nur mehrfach einsteigen mit dem, wie genau es im Hintergrund funktioniert. Aber es ist, glaube ich, ein Standard sozusagen, der halt in verschiedene so Apps verwendet werden kann. Weil das digitale Amt ist ja eigentlich nur die Behördenwege unter Anführungszeichen. Du kannst aber genauso mit ID Austria dann so Dokumente unterschreiben auf, wie heißt das, Trust, ID Trust, oder das heißt, wo du halt dann unterschreiben kannst, digital signieren. Wie gesagt, ich nutze es schon sehr lang, also ich nutze es wahrscheinlich einer von den ersten, würde ich jetzt mal fast sagen, es ist vielleicht ein paar Hochstunden.
Du warst der Erste.
Genau, ich war der Erste. Ich nutze es echt schon sehr lang, einige Jahre, und es hat sich seither wirklich viel getan. Also am Anfang hast du kaum was damit machen können, habe ich nur digital signiert, Dokumente, weil das war eigentlich das Ziel damals, und heute kannst du schon echt viel damit machen. So, du sagst, ummelden habe ich auch schon gemacht, Behördenwege planen etc. Das ist echt super. Also jeder, der es nicht nutzt, gibt etwas her, und das ist die Zeit, weil mit dem kannst du sehr schnell sehr viel Zeit einsparen, überhaupt bei Behördenwegen. Weil sonst musst du reingehen zur BH oder zum Magistrat, du ein Zettel rausdrucken und dann warst du einmal 2 Stunden für eine reine Ummeldung zum Beispiel, also in Wien zumindest, und das geht da aber dann in 2 Minuten, ne? Und von daheim aus. Und das ist halt wirklich eine super Sache, und ich nutze es sehr gerne, nutze es sehr oft. Allein Finanz-Online-Einstieg oder sonstiges oder SVS, was wir halt als Selbstständige und so weiter brauchen. Wenn du das nicht hättest, das wäre Katastrophe. Also du müsstest raussuchen, deine Zettel, deine Passwörter, das sind 3 verschiedene Login-Daten, eigentlich kannst du sagen, weil das eine ist, glaube ich, der Name oder das der Username, dann Passwort und dann noch irgendein PIN-Code oder TAN-Code gewesen. Also das wäre ja eine Katastrophe, und so eine super Sache und Gott sei Dank etwas, was digitalisierungsmäßig in Österreich gut funktioniert mittlerweile, und ich glaube, in Zukunft werden das ein oder andere noch kommen, das nutzbar ist oder darf, damit man das nutzen kann, gescheit. Und wie gesagt, jeder, der was jetzt noch nicht hat, ich würde es auf jeden Fall bald einmal beantragen, weil das brauchst du in Zukunft, und es ist auf jeden Fall eine Vereinfachung vom Leben.
Die einzige Kritik, die ich da noch äußern möchte, ist sowas wie, also digitales Amt, du hast es angesprochen, ich finde diese App, die digitale Amt-App, jetzt nicht einmal, wenn ich danach suche, die heißt immer irgendwie anders, oder? Und dann hast du auch noch das Thema E-Ausweise, und da habe ich meinen Führerschein nämlich hinterlegt gehabt, und den muss ich gefühlt einmal im Monat oder so aktualisieren oder noch?
Das ist tatsächlich, also ich sage mal, gewisse Sachen funktionieren richtig gut, andere sind ein bisschen schwierig. Beim digitalen Führerschein muss man dazu sagen, da hat es ja diese rechtliche Rahmenbedingung lange Zeit nicht gegeben. Das heißt, die nicht dürfen, ne, den Führerschein am Handy haben, so auf die Art. Aber ja, das wird in Zukunft sich auch noch ändern, glaube ich, nur du weißt, wie Behörden sind. Die schauen, dass sie so günstig wie möglich die Programmierarbeiten bekommen, und dann muss nicht immer das Beste dann rausschauen, bei der Erstversion zumindest.
Das erinnert mich an ich glaube, es war 2023, wo es geheißen hat, wir haben so eine hohe Inflation und wir brauchen jetzt dringend eine Datenbank, wo man als Österreicher nachschauen kann, was welches Lebensmittel kostet. Und dann hat es geheißen, gut, wir schauen mal, was wir machen von der Regierung. Und dann hat es geheißen, das ist ein Projekt, das ist ein Mammutprojekt, das dauert, kostet 6-stellig und wird wahrscheinlich jetzt frühestens in 2 Jahren oder so umsetzbar sein, weil es einfach so komplex ist. Ja. Woche später heißt es, IT-Student, 20 Jahre aus Oberösterreich, hat eine Website programmiert, preiserunter.at, gibt's heute noch, mit quasi mit keinem Budget und super easy, und war halt natürlich dann ein bisschen blöd für die Regierung, dass sie dann quasi ein bisschen vorgeführt worden sind. Und die Website gibt's übrigens heute noch, preiserunter.at, und da kann man zum Beispiel, wenn man jetzt eingibt, Butter, was kommt da? Dann kommen verschiedene Produkte von Butter, und man kann prüfen, wie viel kostet und wie viel es im Durchschnitt kostet, wie lange die Aktionen sind etc. Ganz wichtig für Österreich natürlich, da ist ein Pop-up, so Bieraktion. Ja, und zum Thema Führerschein, was ich jetzt richtig blöd finde gerade, du weißt, Philipp, ich habe mein Geldbörserl ist digital, ich wollte jetzt gerade meinen Führerschein nachschauen in dieser Führerschein-App, weil das habe ich ja mal vor Jahren da hochgeladen, der ist nicht mehr hinterlegt. Das heißt, ich war jetzt eigentlich die letzten 3 Jahre immer ohne Führerschein unterwegs.
Ja, bist du deppert.
Also, zum Glück ist kein Polizist anwesend.
Sehr arg.
Ich
werde es ja nie verstehen, warum eigentlich rein rechtlich ein Bild von Vorder- und Rückseite von mir aus vom Führerschein nicht unbedingt so gültig ist wie in der App. Natürlich als Gesichtspunkten des Betrugs, des Fakes und so weiter, macht schon Sinn, dass man da das austauschen kann, in der App halt nicht. Trotzdem sehe ich, er hat einen Führerschein, sie hat einen Führerschein und kann dann im System von der Polizei nachschauen und das prüfen. Und das muss ja meines Erachtens ja reichen. Ja, ist nicht so, war lange Zeit nicht so, jetzt mit der App geht's eh. Aber seinerzeit, wo ich noch draußen war, unter Anführungszeichen, hat es das ja nicht gegeben. Also ich kann gar nicht sagen, ob das heutzutage genutzt wird, viel oder nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Mir hat einmal ein Beamter sehr nett erklärt, es geht quasi nicht darum, dass ich eine Lenkerberechtigung habe, sondern dass ich die mit mir führe.
Ja, es gibt ja wohl mehrere Delikte, das ist jetzt in der StVO, eben einmal Lenken ohne Lenkberechtigung und auf der anderen Seite auch nicht mitführen des Führerscheins. Es gibt ja beides. Aber ja, grundsätzlich, naja, jetzt hast du ein schönes Foto darauf, herrlich. Jetzt funktioniert es
schon. Genau, ich habe es wieder hinterlegt. Ich muss das irgendwie aktualisieren, genau. Und das ist halt die Sache. Der Führerschein ist noch gültig. Warum muss ich ihn aktualisieren?
Ja, interessant.
Naja, wie auch immer. Werbung. Wer als Unternehmen heute in Vorsorge investiert, sichert nicht nur die Zukunft seiner Mitarbeiter, sondern stärkt auch die eigene Attraktivität als Arbeitgeber. Die Valida bietet dafür passende Lösungen, von der Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorge in der Vorsorgekasse über Betriebspensionen in der Pensionskasse bis hin zur individuellen Unternehmensberatung. Entdecke jetzt deine Möglichkeiten auf valida.at. Nächstes Thema.
Nächstes Thema, Schwergewicht im ATX, dem Verbund. Da gibt's jetzt ja eher schlechte Nachrichten, ein paar gute, aber auch ein paar schlechte. Die schlechten wären, die kommen aus Salzburg, weil die Kraftwerke Limberg 1 und Limberg 3, die sind ausgefallen. Und das ist arg, weil eins der zwei ist eigentlich komplett neu. Ich glaube, das ist überhaupt gerade erst in Betrieb gegangen oder noch nicht einmal in Betrieb gegangen. Und der Verbund rechnet jetzt damit, dass der Schaden 40 bis 60 Millionen Euro ausmachen wird, weil die Probleme von diesen zwei Kraftwerken sind die Großtransformatoren. Die müssen auf der einen Seite komplett ersetzt werden, also die, die eben den Strom erzeugen sozusagen oder genau ja, umwandeln. Und da ist die Lieferzeit ein Jahr, ein ganzes Jahr. Ich meine, das ist ein riesiges Thema. Ne? Und bei Limberg 3, also beim anderen Kraftwerk, da werden die Generatoren direkt repariert und das soll aber auch ein paar Monate, vielleicht ein Jahr dauern. Aber wenn man jetzt das in Relation setzt, also die Verbund ist ja kein kleiner Hinterhofkonzern, sondern es ist ein riesiges Konglomerat, eigentlich der größte in Österreich aktuell, glaube ich, die größte Firma. Nein, stimmt nicht, Erste Bank ist größer, glaube ich. Wenn man es trotzdem in Relation setzt, ist der Verbund mit 25,5 Milliarden Euro Marktkapitalisierung eins der wertvollsten Unternehmen Österreichs. Und mit letzten Jahr 10 Milliarden Euro Umsatz und der Nettogewinn bei 2,26 Milliarden legen wir bei den 40 bis 60 Millionen Schaden bei 2,6%. Natürlich ist es immer blöd, dass es sowas ist, aber es ist jetzt nichts Tödliches. Und der Verbund hat aber fast 4 Gigawatt Turbinenleistung. Also und da fällt jetzt Limberg 1 mit 160 Megawatt fast nicht ins Gewicht. Es ist jetzt nichts, was irgendwie den Verbund hart trifft, jetzt von den Megawatt oder Gigawatt her. Und Limberg 3 war noch nicht einmal in Betrieb, also das fällt gar nicht auf. Aber die wichtigste Kennzahl, immer wieder vom Verbund oder von den Österreich-Block-Unternehmen, ist natürlich der Total Return. Da schauen wir uns natürlich an, was man jetzt die letzten Jahre, meistens schauen wir 5 Jahre an, mit der Aktie verdient hätte. Wenn man jetzt Kursgewinne und Dividenden zusammenrechnet, also das wäre der Total Return. Und da wäre jetzt bei Verbund bei ca. 85%, das heißt ungefähr 13% pro Jahr. Und der Verbund ist mitunter einer der Unternehmen oder der Konzerne, die auch immer wieder Sonderdividenden ausschütten. Also Dividendeninvestoren haben auf jeden Fall Freude gehabt im Verbund, wenn sie halt länger drin bleiben. Wenn sie gekauft hätten vor, glaube ich, letztes Jahr, dann hätte es ein fettes Minus im Depot. Ich weiß jetzt gar nicht, wann, ich glaube, year-to-date, weiß ich jetzt gar nicht, nein, haben sie nicht. Okay, dann habe ich jetzt einen Blödsinn erzählt. Aber die letzten 5 Jahre, habe ich gesagt, 83% wäre auf jeden Fall gut gewesen. Ja, aber year-to-date minus 14%, also heuer wäre es auf jeden Fall nicht so gut, wenn du heuer eingestiegen wärst. Aber ja, am Ende des Tages ist es ein Unternehmen, das langfristig in Österreich ein wirklich wichtigen Standpunkt hat, weil natürlich Energieunternehmen Energie aus Wasserkraft natürlich größtenteils. Ich war auch schon, weiß nicht, ob du auch schon mal oben warst, Matthias, in Salzburg, glaube ich, ist das, gell? Wie heißt es jetzt dort?
Kaprun,
genau.
Also dort, wo diese Kraftwerke sind, um die es
genau. Und die haben ja mehrere Kraftwerke da überall stehen. Und da war ich ja auch schon oben in Kaprun und das ist halt echt gigantisch. Also so ein, ich kenne den Staudamm aus Kärnten normalerweise, na, die Köln-Brennsperre, die ist schon groß, aber das Ding oder diese Dinger, das sind ja zwei oder drei hintereinander eigentlich, irre. Absolut irre, wie groß sowas ist, wie viel da Wasser drin ist, das ist wie der Wörthersee gefühlt, ne? Wahnsinn. Und wie gesagt, also wenn da so Turbinen ausfallen, natürlich blöd, aber die sind ja Profis, die werden das schon wieder auf die Reihe kriegen. Anscheinend oder das Fazit ist einmal so, oder die Analysen gehen in diese Richtung, dass ich das Ergebnis 2026 ein bisschen dämpfen wird, vermutlich. Fundamental ist aber die Verbund trotzdem ein wirklich wichtiges und interessantes Unternehmen in Österreich. Und ja, wie gesagt, wenn man sagt, Sonderdividende plus 13% pro Jahr in den letzten 5 Jahren, wenn das einem ausreicht, wenn er Einzelpicks macht, absolut solides, wichtiges Unternehmen für uns in Österreich. Ich habe es nicht im Depot, Matthias. Nein, schüttel den Kopf.
Ich habe es auch nicht im Depot.
Ja, also für uns oder für mich persönlich nicht. Aber man muss dazu sagen, im Österreich-Standortfonds von Sunrise Capital ist es sehr wohl drin. Ich weiß nicht, welche Gewichtung, aber sicher 1-2% würde ich jetzt einmal ganz schwer vermuten. Also am Ende des Tages sind wir genauso bei Strom aus Wasserkraft dabei. Und ja, am Ende des Tages sind wir da mit dabei und verdienen auch mit, zahlen jetzt auch mit bei dem Schaden unter Anführungszeichen. Aber es ist halt einmal so, bei so riesigen Konzerne, bei Industrie geht einmal was kaputt. In dem Fall natürlich doppelt blöd, weil das neue Kraftwerk noch gar nicht online gegangen ist. Aber ist halt so, Technik hat Fehler, Technik passiert leider mal das eine oder andere, was kaputt geht, was man vielleicht nicht kalkulieren kann. Und da, deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man einfach streut und diesen Fehler halt nicht sehr stark im Depot mitnimmt. Ja, wir sind schon sehr fortgeschritten in der Zeit. Community-Blog, Matthias, wir gehen zum Ende des Jahres. Was gibt's da Spannendes gerade?
Ja, es fragen uns natürlich immer wieder Leute online, egal wo, ob das jetzt YouTube ist, ob das Instagram ist. Hey, Leute, wo können wir Steuern sparen? Gibt's irgendwas, irgendeinen Freibetrag, irgendein kleines Goodie, das uns Vater Staat gibt? Die Antwort, die wir meistens geben, nö, gibt's nicht, weil das stimmt auch für den Großteil. Aber es gibt halt eine kleine Minderheit in Österreich, die sehr wohl von einem kleinen Steuerzuckerl profitieren kann. Und das sind die lieben Selbstständigen und Freiberufler. Und zwar geht's um den jährlichen Gewinnfreibetrag. Also es gibt ja sowas wie einen Basisgewinnfreibetrag, den der Steuerberater automatisch berücksichtigt. Das sind so 4.950 Euro. Und das ist quasi für alle gleich im Prinzip. Und je nachdem, wie viel man an Einkommen hat als Selbstständiger oder Freiberufler, kann man dann ab einem Einkommen von über 33.000 Euro, oder der Gewinnfreibetrag ist halt quasi bis zu einer Summe von 583.000 Euro anzuwenden. Und je nachdem, wie hoch das Einkommen ist, kann man also mehr oder weniger noch in Form einer Veranlagung in einem Paragraph 14 Fonds durchführen. Und da sollte man sich als Selbstständiger auf jeden Fall einmal Gedanken machen. Es ist ein bisschen sperrig zum Erklären. Am Ende des Tages soll dieser Gewinnfreibetrag ein Ersatz zu dem sein, was für die Angestellten das Urlaubs- und Weihnachtsgeld ist. Und wichtig ist nur, dass wenn man mehr als 33.000 Euro verdient im Jahr, dass man dann auf jeden Fall sich mit dem Thema auseinandersetzt, weil man lässt, wenn man keine Veranlagung durchführt in einen solchen Fonds, auf jeden Fall Geld liegen und man schenkt dem Finanzamt Geld. Und ich glaube, das möchte niemand von uns freiwillig tun. Und eine Veranlagung in einen Paragraph 14 Fonds ist auf jeden Fall, also das ist immer attraktiv, weil es, wie gesagt, es ist gratis Geld. Das ist an wenige Parameter geknüpft. Du musst einen Paragraph 14 Fonds auswählen, in den du investierst. Da muss das Geld mindestens 4 Jahre drinnen sein und ab dem 4. Jahr ist es quasi komplett deins, steuerfrei. Das heißt, dieses Geld, was du dort rein investierst, das mindert deine Bemessungsgrundlage. Und das ist ein riesiger Hebel. Das heißt, die Alternative zu dem Investment ist eigentlich, knapp 40-50% Steuern oder andere Abgaben zu zahlen. Heißt doch auf der anderen Seite, selbst wenn du sagst, ah nein, Investments ist jetzt eigentlich nicht so mein Thema, dann erstens, glaube ich nicht, dass du sonst jetzt hier zuhören würdest, aber nur zum Vorstellen. Es würde sich auch lohnen, wenn der Fonds, sag mal, nach 5 Jahren bei minus 20% steht, hättest du immer noch ein Plus gemacht unterm Strich, weil du ja keine Steuern bezahlt hättest. Was möchte ich damit sagen? Das Thema Fonds, Performance etc. kann dir bei einem Paragraph 14 Fonds komplett egal sein, weil die Paragraph 14 Fonds, die es gibt, die müssen nach sehr strengen Kriterien das Geld veranlagen. Das heißt, das sind dann Fonds, wo auch ein Anleihenanteil drinnen ist, also Anleihen braucht eigentlich ein langfristiges Anlegen der Privatanleger gar nicht drinnen haben im Depot, aber beim Paragraph 14 Fonds ist das halt rechtlich vorgesehen und nach 4 Jahren kannst du eben diesen Paragraph 14 Fonds verkaufen, mehr oder weniger steuerfrei teilweise, steuerfrei auf das Geld, was von deinem Unternehmen kommt, auf den Gewinn, der im Fonds angefallen ist, da ist dann natürlich die CAST fällig und wenn du mehr zu dem Thema interessieren oder wenn dich das Thema interessiert und du mehr erfahren möchtest, gerne einfach bei YouTube eingeben, Gewinnfreibetrag Österreich oder Steuern sparen mit dem Gewinnfreibetrag, dann kommst du zu einigen Inhalten von uns. Und auch ich persönlich nutze den Paragraph oder ich persönlich nutze auch den Gewinnfreibetrag. Ich nutze Paragraph 14 Fonds. Ich mache das über Sunrise Capital. Warum? Da kann ich nämlich für jedes Jahr, jedes Kalenderjahr kostenlos und mit einem Klick ein weiteres Depot hinzufügen und dort quasi für das Jahr 2025 jetzt zum Beispiel meinen Paragraph 14 Fonds Anteil oder die Anteile kaufen und dann benenne ich das Depot um. Ich nenne es Gewinnfreibetrag 2025, Lockup bis 2030 jetzt zum Beispiel. Und nächstes Jahr, 2026, eröffne ich ein neues Depot und starte einen neuen Sparplan unter Anführungszeichen für den Paragraph 14 Fonds und das benenne ich dann Gewinnfreibetrag 2026, Lockup bis 2031. Und so habe ich dann quasi eine wunderschöne Übersicht und weiß, wann ich welche Anteile verkaufen kann. Und um das Geld dann quasi echt zu investieren in einen echten Aktienfonds und nicht mehr in so einen Anleihenaktienfonds mischt. Das muss, ja. Spannend. Ja, Monolog zu Ende.
Smarter Move sollte man auf jeden Fall machen, wenn man die Möglichkeit dazu hat. Wie gesagt, du hast dir schon angesprochen, es ist so das Pendant dazu, das 13., 14. Gehalt vom Unternehmer, vom Selbstständigen. Und das sollte man ja doch irgendwie mitnehmen, wenn es die Möglichkeit gibt. Wie gesagt, einfach informieren. Ja, damit sind wir am Ende dieser Folge. Matthias, vielen Dank für deine Zeit. Danke fürs Zuhören.
Danke für die Geduld.
Für die Geduld.
Teilweise, wenn wir so ausschweifen, muss man sich hier für die Geduld noch bedanken bei den Leuten. Also ich hoffe, der Arbeitsweg ist jetzt beendet oder auch der Weg nach Hause und einen schönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende, wann auch immer uns hört.
Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vielen Dank, dass du heute da mit dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung da und abonniere den Podcast, damit du keine Folge mehr verpasst. Weitere Infos und Links zur heutigen Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und zum Schluss nur ein Hinweis, bitte beachte, dass alle Inhalte, die wir hier besprechen, ausschließlich der allgemeinen Information und Unterhaltung dienen. Sie stellen daher keine Anlageempfehlung dar. Bis zum nächsten Mal. Ciao.